ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Der Verdachtsfall. Wie rechtsextrem ist die AfD?
Das Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt ab heute über eine Klage der AfD gegen ihre Einstufung als extremistischem Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz. In einigen Bundesländern ist die AfD ja bereits als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Ich habe heute Morgen von Bianca Schwarz in unserem Hauptstadtstudio in Berlin wissen wollen, worum wird es da heute genau gehen bei diesem Verfahren in Münster?
Also in Münster wird verhandelt in zweiter Instanz bei drei verschiedenen Fällen. Da geht es um unterschiedliche Einstufungen der AfD und ihrer Teilorganisationen. Die AfD wehrt sich gegen die Einstufung der Gesamtpartei als Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz. Sie wehrt sich gegen die Einstufung des innerparteilichen Flügels als Verdachtsfall sowie als gesichert rechtsextremistisch. Und sie wehrt sich bei der Jungen Alternative, das ist die Nachwuchsorganisation der AfD, ebenfalls gegen die Einstufung als Verdachtsfall. Allerdings muss man sagen, da hat in zwei Fällen die Realität den Prozess schon ein bisschen überholt bei der Jungen Alternative und beim innerparteilichen Flügel. Der Flügel gilt als aufgelöst mittlerweile und die Junge Alternative ist seit letztem Jahr schon hochgestuft worden als gesichert rechtsextremistisch. Das ist die höchste Einstufung, die möglich ist.
Die erste Runde vor dem Verwaltungsgericht in Köln hatte die AfD ja verloren, daher jetzt heute die Verhandlung vor dem OVG in Münster. Wie argumentiert denn die AfD und was halten die Anwälte des Verfassungsschutzes dagegen?
Das kann man jetzt vor Prozessbeginn noch gar nicht so ganz genau sagen. Die AfD hat sich in den letzten Wochen quasi nicht dazu geäußert. Der Prozessbeginn wurde immer wieder nach hinten geschoben wegen der großen Menge an Akten, die dafür gesichtet wurde. Also für dieses Verfahren in Münster tauschen seit anderthalb Jahren beide Seiten Schriftsätze aus. Das Material soll mittlerweile rund 20 Meter aufgereihter Aktenordner füllen. Das heißt, beide Seiten kennen die Aktenlage. Vor Gericht dürfte man so eine Art Best-of hören aus Auszügen aus dem Material. Und auch wie der Verfassungsschutz argumentieren und vorgehen will, dazu gibt es noch keinerlei Infos.
Kann man denn schon absehen, wer die besseren Chancen hat? Dürften die Richter eher der AfD oder eher dem Verfassungsschutz Recht geben?
Das kann man gar nicht absehen, aber dass das Verfahren für die Bundesregierung und den Verfassungsschutz ein Selbstläufer wird, das erwarten Beobachter jetzt nicht. Das ist ja in zweiter Instanz nach der mündlichen Verhandlung und der Urteilsverkündung in erster Instanz beim Verwaltungsgericht Köln im Jahr 2022. Da waren durchaus Prozessbeobachter dabei, die den Eindruck hatten, das hätte teilweise auch anders ausgehen können. Also entscheidend dürfte sein, welche neuen Belege der Verfassungsschutz vor Gericht aufbieten kann.
Wenn die AfD in Münster wieder eine Schlappe einstecken müsste, wie würde es dann weitergehen?
Also die AfD könnte dann nochmal eine Instanz höher gehen zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Aber das ist nicht mehr so hilfreich aus Sicht der AfD. Also Münster ist die letzte Instanz, in der die AfD inhaltlich gegen den Verfassungsschutz argumentieren kann. In Leipzig könnte sie dann nur noch Verfahrensfehler geltend machen. Und Thomas Haldenwang, der Chef des Verfassungsschutzes, der hat ja schon mal fallen lassen, dass ein neues Gutachten zur AfD auf Bundesebene vorbereitet wurde. Und wenn das passiert, also wenn der Verfassungsschutz die Bundes-AfD tatsächlich zeitnah hochstuft zur gesichert rechtsextremistischen Bestrebung, ja, dann geht das Ganze von vorne los. Verwaltungsgericht Köln, Münster und dann vielleicht auch nochmal das Bundesverwaltungsgericht. Das könnte sich nochmal einige Jahre hinziehen.
Könnte das Verfahren denn auch wieder die Diskussion über ein AfD-Verbotsverfahren anfachen?
Durchaus. Also wenn es dazu kommt, dass die AfD bundesweit als Verdachtsfall oder auch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, wird bestimmt auch wieder die Debatte über ein Verbot geführt.
Wohl kaum eine Partei steht im Moment so im Fokus der öffentlichen Debatte wie die AfD. Der Verfassungsschutz hat sie in mehreren Bundesländern im Visier und dort teilweise auch schon als gesichert rechtsextrem eingestuft. Auch die Partei als Ganzes haben die Verfassungsschützer auf Bundesebene im Blick. Die Verfassungsschützer führen sie bereits als einen Verdachtsfall. Die AfD meint, das geht so nicht und hat geklagt. Die erste Runde hat die Partei verloren. Sie ist nun in Berufung gegangen. Darüber wird heute und morgen vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster in Nordrhein-Westfalen verhandelt. David Begrich ist Sozialwissenschaftler und Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus in Magdeburg und von ihm wollte ich wissen, die AfD ist ja vor mehr als 10 Jahren als eine eurokritische Partei gestartet. Heute ist sie teilweise offen rechtsextrem. Wer sind die Motoren dieser Radikalisierung?
Also wir haben ja in den zurückliegenden, ich würde mal sagen, 7 Jahren gesehen, dass es 3 Landesverbände der AfD gibt, die diese Radikalisierung, die Rechtsverschiebung der Partei sehr strategisch, sehr langfristig vorangetrieben haben. Das sind die 3 ostdeutschen Landesverbände Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und das sind zugleich auch die Landesverbände, die in den Landesparlamenten sehr erfolgreich waren, auch bei den Landtagswahlen sehr erfolgreich waren. Und man darf nicht vergessen, zu den Initiatoren des sogenannten Flügels gehörten, also des einer offen rechtsextrem auftretenden Pressure Group in der AfD, der sich dann offiziell aufgelöst hat, weil die Partei sozusagen deren Auffassungen im Wesentlichen übernommen hat. Aber das sind diejenigen gewesen, die die Radikalisierung der Partei vorangetrieben haben. Und man muss eben sagen, die sich auch am Ende des Tages durchgesetzt haben. Und zwar gegen alle anderen Interessengruppen und politischen Fraktionierungen innerhalb der Partei.
Im Zusammenhang mit dem Flügel wird ja auch immer Björn Höcke genannt. Wie groß ist sein Einfluss tatsächlich auf die AfD insgesamt? Wie schätzen Sie seine Rolle ein? Ist er tatsächlich der Strippenzieher im Hintergrund, auch in der Bundespartei?
Also er ist einer der Strippenzieher. Das ist zweifelsohne der Fall. Aber es ist nicht so, dass er das alleinige Machtzentrum ist. Es gibt andere Machtzentren, die Bundestagsfraktionen. Die beiden Vorsitzenden Weidel und Chrupalla sind ein Machtzentrum. Die von mir genannten Landesverbände sind ein Machtzentrum. Und dann ist noch ein anderes Machtzentrum entstanden. Das war bei dem letzten Bundesparteitag ganz interessant zu beobachten, dass es da eben eine Gruppe aus Baden-Württemberg gibt, die sich kurz schließt mit anderen Akteuren aus, zum Teil aus Bayern, aber auch aus Hessen, die sowas wie so ein weiteres Machtzentrum bilden. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einer, man könnte sagen, polykratischen Machtsituation innerhalb der AfD zu tun. Und es wird eben nicht nur um die Frage gerungen, wie radikal darf es denn sein? Darum geht es auch, sondern es geht im Grunde genommen immer auch um die Frage, welchen Stellenwert hat die parlamentarische Arbeit und welchen Stellenwert hat die Mobilisierung der Anhängerschaft auf der Straße.
Dass der Verfassungsschutz Teile der Partei beobachtet, intensiv beobachtet zum Teil und die Jugendorganisation ohnehin auf dem Schirm hat, zum Beispiel in Thüringen oder auch bei Ihnen in Sachsen-Anhalt, hat das Auswirkungen auf die Arbeit der AfD?
Meiner Ansicht nach hat das für die konkrete Arbeit keine Auswirkungen. Die Funktionsträger wissen natürlich darum, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden, in einzelnen Bundesländern ja offenkundig auch mit geheimdienstlichen Mitteln. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das irgendeinen Eindruck auf sie macht oder dass sie dadurch ihren Kurs ändern oder ähnliches. In den ostdeutschen Landesverbänden verbucht man das sozusagen darunter zu sagen, der Verfassungsschutz ist die Stasi von heute. Wenn es jetzt so kommen sollte, dass die Bundespartei vom Verfassungsschutz insgesamt beobachtet werden sollte, dann wird das die Partei sicher dahingehend verändern, dass dann diejenigen, die beispielsweise im Berufsleben stehen und verbeamtet sind oder im öffentlichen Dienst sind, sich werden überlegen müssen, ob und wie sie für diese Partei noch tätig sein können. Für alle anderen ist es, glaube ich, eigentlich, das muss man mal so hart sagen, relativ egal.
Unter Parteienforschern galt doch eigentlich als gesichert, je radikaler eine Partei auftritt, desto mehr Wähler verliert sie. Die AfD hat eine offene Hinwendung zum Rechtsextremismus vollzogen, aber es hat ja offenbar nicht geschadet. Gibt es da eine Erklärung?
Die AfD hat einen wesentlichen Anteil daran, rechtsextreme Inhalte zu normalisieren und gleichzeitig zu einer Entkopplung in Bezug auf den Nationalsozialismus oder vor allen Dingen in Bezug auf den Neonazismus zu kommen. Also die NPD, die jetzt die Heimat heißt, war oder ist eine Partei, die ohne den direkten Bezug zum Nationalsozialismus eigentlich nicht auskommt. Und die AfD ist eben eine Partei, die vor allen Dingen den Schwerpunkt legt auf heutige rechtsextreme Konzepte und die Thematisierung des Nationalsozialismus und seines zeitgeschichtlichen Kontextes eher vermeidet und das auch erfolgreich vermeidet. Und dann kommt natürlich als weiterer Faktor hinzu all das, was wir als in der Gesellschaft als multiple Krisen einerseits diskutieren und auf der anderen Seite als gestiegene Zustimmungsbereitschaft zu rechtsextremen und rassistischen Einstellungen, die ja auch sozialwissenschaftlich messbar sind.
Verfassungsschutz versus AfD. Heute wird die nächste Runde eingeläutet und zwar vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster in Nordrhein-Westfalen. Im Kern geht es um die Frage, dürfen die Verfassungsschützer die AfD auf Bundesebene beobachten? Die Partei will das verhindern und hatte dagegen geklagt. In der ersten Runde hatte sie allerdings eine Niederlage einstecken müssen, deshalb jetzt heute die Revision. Kyrill Alexander Schwarz ist Staatsrechtler und Professor an der Uni Würzburg und ihn habe ich gefragt, wie wichtig ist dieses Verfahren, welche Bedeutung hat es, was heute in Münster zu erwarten ist, welche Relevanz hat es?
Also ich würde ein bisschen davor warnen, in der Entscheidung eine ganze Grundsatzentscheidung sehen zu wollen und zwar aus folgendem Grund. Das Verfahren ist ein Berufungsverfahren und beendet damit noch nicht den Rechtsweg. Das heißt, Letzte Instanz wird das Bundesverwaltungsgericht darüber entscheiden und dann wird die Frage auch noch mit hoher Wahrscheinlichkeit vor dem Bundesverfassungsgericht geklärt werden, sodass wir die grundsätzliche Frage, welche Einstufung das Bundesamt für Verfassungsschutz gegenüber einer als extremistisch anzusehenden Partei vornimmt, erst in wenigen Jahren geklärt sein wird.
Konkret wehrt sich ja die Bundes-AfD dagegen, vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft zu werden. Die Landesverbände der AfD Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden von den dortigen Behörden aber schon als gesichert rechtsextrem geführt. Lässt sich das also nicht so ohne weiteres auf die Bundes-AfD ausweiten, übertragen?
Nein, ich glaube, das geht nicht. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ist die Zurechnung des Verhaltens einzelner Landesverbände zum Bundesverband eine Frage, bei der man genau schauen muss, inwieweit tatsächlich auch die Bundesebene sich diese Äußerungen zu eigen macht, inwieweit also auch die Voraussetzungen für eine entsprechende Einstufung dann auch auf Bundesebene gegeben sind. Und das spiegelt sich eigentlich auch wieder in der föderalen Aufteilung der Beobachtung. Wir haben eben die Zuständigkeit zunächst einmal für die Landesverbände, die dann bei den Landesämtern für Verfassungsschutz liegt und eben für die Bundespartei insgesamt darf und muss das Bundesamt für Verfassungsschutz dann eine eigene Einschätzung vornehmen und eine eigene Bewertung dann des Sachverhalts vornehmen. Von daher ist das also eine vielleicht indizielle Wirkung, dass man sagen kann, ja, das mag gewisse Rückschlüsse zulassen, aber es ist nicht automatisch eine Vermutung, dass man sagen kann, nur weil drei, was schon ganz erheblich ist natürlich, weil drei Landesverbände entsprechend als gesichert rechtsextrem eingestuft werden, könnte man auch die gesamte Partei als gesichert rechtsextrem einstufen.
In der AfD-Bundestagsfraktion allein ist jeder fünfte ein Beamter oder angestellt beim Staat, Richter, Staatsanwälte, Polizisten oder Lehrer. Müssten die mit Konsequenzen rechnen, je nachdem, wie das Verfahren aus- oder weitergeht? Also hat man von daher schon ein großes Interesse dran?
Das ist in meinen Augen der zentrale Punkt eigentlich auch dieses Verfahrens. Denn für Beamte gelten spezielle Loyalitätspflichten gegenüber dem Staat. Das ist eine sogenannte beamtenrechtliche Treuepflicht. Und mit dieser beamtenrechtlichen Treuepflicht ist die Mitgliedschaft in einer extremistischen Vereinigung oder in einer extremistischen Partei eigentlich unvereinbar. Was bedeutet, dass der Dienstherr in entsprechenden Verfahren, Disziplinarverfahren, die bis hin zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis führen können, natürlich darauf reagieren kann, dass seine Beamten, die eben eine besondere Treue gegenüber dem Staat haben sollen, sich letzten Endes treuwidrig verhalten. Und dafür kann natürlich eine entsprechende Feststellung des Oberverwaltungsgerichts ein möglicher Anhaltspunkt sein, was dann auch dazu führen wird, dass Beamte sich wahrscheinlich überlegen müssen, ob es so eine Art Einschüchterungseffekt gibt, dass sie sagen, ja, also wenn diese Gefahr besteht, dass ich dann möglicherweise jetzt die Mitgliedschaft in einer politischen Partei aufgebe, was dann aber auch noch zu weiteren Konsequenzen führt, nämlich insbesondere zu der Frage, ist eigentlich ein solcher Chilling-Effekt, der eben dazu führt, dass man quasi schon im vorauseilenden Gehorsam sagt, naja, also da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, ob ich politisch agiere, ob das damit nicht unterbunden wird. Und da hat allerdings das Bundesverfassungsgericht zum einen in der radikalen Erlassentscheidung schon in den 70er Jahren gesagt, ja, das kann man machen. Und zum anderen kennt man auch aus den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Beobachtung von Abgeordneten, die mit nachrichtendienstlichen Mitteln eigentlich hinreichende Maßstäbe, die sagen, das geht.
Eine entsprechende Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem bundesweit insgesamt, könnte das auch schon ein Schritt zu einem Verbotsverfahren sein?
Da ist kein Automatismus gegeben. Letzten Endes können die antragsberechtigten Verfassungsorgane autonom darüber entscheiden, nach ihrem politischen Ermessen, ob sie ein Verbotsverfahren gegen die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht anstreben oder nicht. Aber natürlich kann man sagen, dass eine entsprechende Einstufung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz zumindest eine initielle Wirkung mit sich bringt. Es ist noch kein Automatismus, es ist keine Vermutung dafür, aber es sind dann doch gewichtige Anhaltspunkte, die sicherlich auch in der öffentlichen Diskussion dafür sorgen werden, dass die Argumentationslast, warum man etwas nicht macht, wenngleich das Bundesamt für Verfassungsschutz als Ausdruck des präventiven Staatsschutzes letzten Endes sagt, die sind aber eine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung. Das sind Verfassungsfeinde, warum man dann keinen entsprechenden Antrag stellt. Also insoweit gehe ich davon aus, dass zumindest die öffentliche Diskussion über ein Verbotsverfahren gegen die AfD damit weiter befeuert wird.
Ist die AfD insgesamt gesichert rechtsextremistisch? Diese Frage will ab heute das Oberverwaltungsgericht in Münster klären. Der hessische Landesverband der AfD gilt beim Landesamt für Verfassungsschutz bereits als rechtsextremer Verdachtsfall. Wer in dieser Partei also Mitglied ist, wird sich auch mit der Frage beschäftigt haben, was es bedeuten kann, sich in einer Partei mit einer solchen Einstufung zu engagieren. Benjamin Holler mit mehr Eindrücken aus dem hessischen Landesverband.
Manfred Stissmann hat gerade viel zu tun. Gerade erst hat er den Stadtverband gegründet. Strukturen, Webseite, WhatsApp-Gruppen müssen eingerichtet werden. Rund 25 Rüsselsheimer sind dabei, auch Mittelständler. Die aber wollen eher stille Mitglieder sein, aus Sorge in der Stadt abgestempelt zu werden. Eine drohende Einstufung der Partei schrecke dennoch nicht ab, sagt Stissmann. Im Gegenteil.
Also ich bin mir sicher, es vereint. Die meisten Mitglieder sind mittlerweile verärgert darüber, immer abgekoppelt zu werden. Nur weil man sagt, ich teile viele Auffassungen der AfD, gleich zu sagen, ja, dann bist du ein Rechtsextremer. Ne? Weil sie wissen, dass sie es nicht sind. Sie wissen, dass sie halt ihre eigene politische Meinung vertreten und darauf kommt es an.
Auch die Demos gegen Rechtsextremismus würden AfDler eher noch zusammenschweißen, sagt der Rüsselsheimer AfD-Chef. Der Landesvorsitzende Robert Lambrou zählt deutlich mehr Anträge von Neumitgliedern, trotz einer möglichen Einstufung.
Das ist ja auch ein Grund, warum wir in den Wahlumfragen und Wahlergebnissen in den letzten Jahren immer weiter nach oben gegangen sind. Viele Menschen durchschauen, dass das der Versuch ist, die AfD zu diffamieren und zu stigmatisieren.
Lambrou sagt, auch Beamte in seinen Reihen würden eine Einstufung nicht mehr fürchten. Dirk Garf sieht das anders. Der Landtagsabgeordnete aus dem Main-Kinzig-Kreis hat erst vergangene Woche die AfD-Fraktion und die Partei verlassen. Ein Grund, die mögliche Einstufung.
Das ist natürlich für mich als Polizeibeamter, der in einem besonderen Dienst- und Treueverhältnis steht und einen Eid auf die Verfassung geleistet hat, etwas, was man selbstverständlich auch beobachtet und wo man auch darauf achtet, ob einem irgendwie was in diese Richtung Extremismus oder so begegnet. Und ab einem gewissen Zeitpunkt kann man das natürlich mit seinem Beruf und mit seinem Amtseid auch nicht mehr vereinbaren.
Andere Landtagsfraktionen werfen dem Aussteiger Garf vor, zu lange die Entwicklung der AfD mitgetragen zu haben. Der 52-Jährige erklärt das so.
Bei mir war es auch so, dass ich eben sehr, sehr lange durchgehalten habe. Dann habe ich in letzter Zeit so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass sich so eine Art, in Anführungszeichen Wutbürgertum so ein bisschen ausbreitet.
Und das erschwere die Sacharbeit. So sieht es auch Manfred Dissmann aus Rüsselsheim, der sich ärgert, wenn Parteifreunde in sozialen Medien hasserfüllte Kommentare schreiben.
Ich denke, das schadet der ganzen Partei, das schadet der ganzen Bewegung und sowas darf einfach nicht passieren. Und da muss man sich auch da im Griff haben, egal wie hoch die Emotionen kochen. Ne, lieber erstmal dann 5 Minuten Pause machen, Kaffee trinken und dann weitermachen und sich dann in der Zeit überlegen, was ich sage.
So will der Rüsselsheimer AfD-Chef Vorwürfe entkräften, die Partei dulde rechtsextreme Äußerungen und der Landesparteichef Lambrou ist sich sicher, seine Partei könne nicht rechtsextremistisch sein.
Wir reden über Einzelfälle, wenn wir über Mitglieder reden, die problematisch sind und wir gehen in der AfD sehr konsequent vor. Und trennen uns von solchen Leuten.
Lambrou meint hier den fraktionslosen Landtagsabgeordneten Sascha Herr und dessen Verbindung in die rechtsextreme Szene. Bei Herrs Nominierung hatten die noch niemanden gestört. Lambrou wird diesen Dienstag persönlich im Gerichtssaal in Münster sein, nicht nur, weil er gebürtiger Münsteraner ist. Mit denselben Anwälten wie die Bundes-AfD führt Lambrou gleich mehrere Verfahren, auch gegen den hessischen Verfassungsschutz.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.